Nelson Mandela. Nelson Mandela wurde am 18. Juli 1918 in Mweso im Gebiet Transkei geboren und starb am 5. Dezember 2013 in Johannesburg. In Südafrika nannte man ihn häufig Madiba oder Tata. Sein Initiationsname lautete Dalibunga. Er war ein südafrikanischer Aktivist und Politiker im langen Widerstand gegen die Apartheid. Von 1994 bis 1999 war Mandela der erste schwarze Präsident seines Landes. Bereits ab 1944 engagierte er sich im African National Congress. Wegen seiner Aktivitäten gegen die Apartheid-Politik musste er von 1963 bis 1990 insgesamt 27 Jahre in Haft verbringen. Er war eine führende Persönlichkeit im Freiheitskampf gegen Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit. Mandela bereitete entscheidend den versöhnlichen Übergang von der Apartheid zu einem gleichheitsorientierten, demokratischen Staat in Südafrika vor. 1993 erhielt er dafür den Friedensnobelpreis. Bereits zu Lebzeiten wurde er für viele Menschen weltweit zu einem politischen und moralischen Vorbild. Er gilt als bedeutender afrikanischer Staatsmann des 20. Jahrhunderts. Eltern und Königshaus der Tembo. Nelson Mandela wurde am 18. Juli 1918 im Dorf Mweso am Ufer des Mbashe-Flusses geboren. Dieses Dorf liegt in der Nähe von Umtata, der Hauptstadt der Transkei. Sein Vater, Gadla Henry Mandela, gab ihm den Namen Rolihlahla. Wörtlich bedeutet er »am Ast eines Baumes ziehen«, was Unruhestifter meint. Seine Mutter, Nosekeni Fanny, war die dritte Frau seines Vaters. Den britischen Namen Nelson erhielt Mandela erst an seinem ersten Schultag. Der junge Rolihlahla hatte drei Schwestern und drei Brüder. Er wuchs zum Teil am Hof der Tembu auf, die zum Volk der Ixhosa gehören. Da sein Vater zu einer Nebenlinie der Tembu-Monarchie gehörte, war er für die königliche Hofhaltung und Beratung zuständig, während die Hauptlinie die Könige stellte. Mandela verbrachte eine naturverbundene Kindheit in relativem Wohlstand. Nach einem Streit mit der weißen Provinzregierung verlor sein Vater Amt und Besitz. Daraufhin zog die Mutter mit ihrem Sohn in das Dorf Kunu, nicht weit von Umtata. Dort prägten Sitte, Ritual und Tabu der Ixhosa den Jungen. Bereits im Alter von ungefähr 5 Jahren hütete er Vieh, sammelte Essbares, fing Fische und lernte mit Stöcken zu kämpfen. Seine Mutter ließ sich in Kunu christlich taufen. Sein Vater behielt die traditionellen Überzeugungen der Ixhosa bei, sorgte jedoch dafür, dass Nelson methodistisch getauft wurde, damit er eine formale Schulbildung erhalten konnte. Mandela blieb sein Leben lang Mitglied dieser Kirche. Schulausbildung. 1925 besuchte Mandela die methodistische Schule in Kunu und schloss sie mit guten Leistungen ab. Als sein Vater 1927 starb, wurde der 9 Jahre alte Mandela vom Stammesoberhaupt der Tembu adoptiert. Mit 16 nahm er an einem Initiationsritual teil und erhielt den Namen Dalibunga, was Gründer des Rates bedeutet. Anschließend besuchte er das Clarkbury Boarding Institute, ein Internat für die Tembu, wo er sein Junior Certificate erhielt. Schon früh lernte er, Gegner zu bezwingen, ohne sie zu entehren, und eignete sich die Methode der einvernehmlichen Beschlussfassung an. In den Stammesversammlungen konnte jeder Mann seine Anliegen vortragen, auch wenn es Kritik am Regenten gab. Der Anführer hörte zu und suchte nach einem gemeinsamen Konsens, eine Fähigkeit, die Mandela später in seiner politischen Laufbahn prägte.
Studium.
1937 begann Mandela seine Ausbildung an der methodistischen Missionsschule Healtown Wesleyan College, wo er erstmals Freundschaften über seine Xhosa-Gemeinschaft hinausknüpfte. 1939 schrieb er sich am University College von Fort Hare ein, einer wichtigen Bildungseinrichtung für afrikanische Gelehrte. Dort lernte er Oliver Tambo kennen, der später Präsident des African National Congress wurde. 1940 wurde er in den Studentenrat gewählt, protestierte jedoch gegen schlechte Verpflegung, was zu seiner Suspendierung führte. Gleichzeitig hatte sein Vormund eine Ehe für ihn arrangiert, weshalb er gemeinsam mit seinem Freund Justice nach Johannesburg floh. Dort arbeitete er zunächst als Wachmann, bevor er eine Ausbildungsstelle in einer Anwaltskanzlei erhielt. 1943 schloss er ein Fernstudium mit einem Bachelor of Arts ab und begann ein Jurastudium an der Witwatersrand-Universität. Wegen politischer Aktivitäten konnte er seine Prüfungen nicht bestehen und musste die Universität ohne Abschluss verlassen. Erst 1989, gegen Ende seiner Haft, setzte Mandela dieses Studium an der University of South Africa fort und erhielt seinen Bachelor of Law. Anfänge. Als junger Student der Rechtswissenschaften setzte sich Mandela gegen das weiße Minderheitsregime ein. Er wollte der schwarzen Bevölkerungsmehrheit dieselben politischen, sozialen und wirtschaftlichen Rechte verschaffen. 1944 schloss er sich dem African National Congress an und gründete gemeinsam mit Walter Sisulu, Oliver Tambo und weiteren Mitstreitern die Jugendorganisation des African National Congress. Sie wandten sich gegen die damalige Führung des African National Congress und deren Zusammenarbeit mit der Kommunistischen Partei und Vertretern der indischen Bevölkerung. Die Jugendorganisation forderte eine nationale Befreiung, die ihrer Ansicht nach nur von Afrikanerinnen und Afrikanern selbst erreicht werden konnte. Bis etwa 1949 vertrat Mandela eine konsequente Haltung des afrikanischen Nationalismus. Er meinte, ein gemeinsamer Kampf mit Weißen sei zu stark von deren kulturellem Hintergrund beeinflusst und könne deshalb das Gefühl der Unterlegenheit bei Schwarzen nicht überwinden. Letztendlich wurden die Ideen der Jugendorganisation durch das Führungsgremium des African National Congress überstimmt. Nach dem Sieg der Nationalen Partei bei den Wahlen 1948 führte die neue Regierung eine Politik der Apartheid ein. Mandela beschrieb dieses System später als eine Gesetzessammlung, die Schwarze in eine untergeordnete Position zu Weißen drängte. Durch Apartheid sollte die weiße Vorherrschaft mit aller Härte für alle Zeit gesichert werden. Dies geschah zum Beispiel durch Gesetze, die Menschen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zuordneten, sogenannte Mischehen untersagten und das Wahlrecht für Nicht-Weiße abschafften. Für Mandela und seine Gefährtinnen und Gefährten war diese Unterdrückung nicht neu, doch nun griff die Regierung noch härter durch. Schon das Tragen der Farben des African National Congress galt als strafbare Handlung. Um 1950 wurde Mandela unter dem Vorsitz von Albert Luthuli Generalsekretär im African National Congress. Beide beeindruckten bei ihren Reden die Öffentlichkeit, sodass der African National Congress an Ansehen gewann. 1948 erhielt Mandela erstmals ein offizielles Amt innerhalb der Jugendorganisation des African National Congress. Der damalige Vorsitzende Ashby Peter Solomsi MD stellte ihn als aktiven Jurastudenten vor, der als Sekretär der Jugendorganisation fungieren sollte. Im selben Jahr leitete Mandela eine landesweite Kampagne, um neue Mitglieder zu werben und den Bekanntheitsgrad des African National Congress zu steigern. Durch seine ständigen Reisen gewann er schnell Ansehen und knüpfte zahlreiche Kontakte. 1951 wählte man ihn zum Präsidenten der Jugendorganisation. Ein Jahr später übernahm er den Vorsitz des African National Congress in der Provinz Transvaal und reiste unermüdlich durchs Land, um für den African National Congress zu werben und Spenden zu sammeln. Er gab dafür sogar seine Anwaltskanzlei auf. Zu dieser Zeit verweigerte die weiße Presse allerdings jede Berichterstattung über den African National Congress, sodass Mandela in anderen Zeitungen und Magazinen schrieb. Mit der Zeit traf Mandela immer öfter Politikerinnen und Politiker des South African Indian Congress sowie Angehörige der Kommunistischen Partei Südafrikas. Er zeigte sich offen für den Marxismus und eine Politik, die nicht nach Hautfarbe unterschied. 1952 führte er die Defiance Campaign an, die vom gewaltfreien Widerstand Mahatma Gandhis inspiriert war. Diese Kampagne machte den African National Congress in der Bevölkerung noch bekannter. Am 30. Juli 1952 wurde Mandela wegen seines Engagements verhaftet und zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Im August desselben Jahres eröffnete er zusammen mit Oliver Tambo in Johannesburg die erste ausschließlich von Schwarzen geführte Anwaltskanzlei in Südafrika. In dieser Zeit entwickelte Mandela den sogenannten Mandela-Plan, ein bildungsorientiertes Widerstandskonzept gegen die Apartheid. Im Dezember 1952 wurde er für 6 Monate mit einem Bann belegt und durfte Johannesburg nicht verlassen oder an politischen Versammlungen teilnehmen. Im September 1953 verlängerte man den Bann um weitere 2 Jahre und forderte ihn auf, den African National Congress zu verlassen. Trotzdem wirkte er maßgeblich am Volkskongress mit, der 1955 die Freiheitscharta beschloss. Diese Charta bildete die Grundlage der Anti-Apartheid-Bewegung, indem sie gleiche Rechte für alle Menschen in Südafrika forderte. Am 5. Dezember 1955 wurde Mandela erneut festgenommen. 1956 klagte man ihn und 155 weitere Aktivistinnen und Aktivisten des Landesverrats an. Dieser Treason Trial endete erst 1961 mit dem Freispruch aller Angeklagten. Ab Februar 1956 unterlag Mandela einem erneuten Bann von 5 Jahren. Aktivitäten im Inland. Nach seinem Freispruch im langwierigen Hochverratsprozess am 29. März 1961 ging Mandela nicht zu seiner Familie zurück. Er lebte, offiziell zur Verhaftung ausgeschrieben, im Untergrund und nutzte eine Tarnidentität. Meist gab er sich als Gärtner oder Chauffeur aus. Die Medien spekulierten monatelang über seine Verkleidungen und sein Handeln in der Untergrundbewegung. Eine Weile lebte er als Gärtner David im Haus des Kommunisten Arthur Goldreich auf der Liliesleaf Farm in Rivonia. Sein Spitzname The Black Pimpernel spielte auf das Buch The Scarlet Pimpernel an, in dem ein Held mit verborgener Identität im Mittelpunkt steht. Der Afrikanische Nationalkongress hatte bis Anfang der 1960er Jahre nur friedliche Methoden gegen die weiße Vorherrschaft angewandt. Dazu zählten Versammlungen, Demonstrationen, Boykotte, Streiks und gezielte Gesetzesübertretungen. Wenn Gruppen von diesem Grundsatz abwichen, wurden sie ermahnt. So geschah es auch Mitte 1953, als Mandela während einer Protestversammlung gegen die Zwangsumsiedlung der Bewohner von Sophiatown kurzzeitig zur Gewaltanwendung aufrief. In seiner Autobiografie beschreibt Mandela, dass in der Organisation Diskussionen über kontroverse Auffassungen möglich waren. Sobald aber eine Abstimmung getroffen wurde, galt das Ergebnis für alle. Dieser Maxime folgte er konsequent. Er betonte seine unbedingte Treue zum Afrikanischen Nationalkongress und untersuchte dennoch viele Fehler kritisch aus seiner Sicht. Die Frage nach Gewalt betrachtete Mandela im Unterschied zu Mahatma Gandhi nicht als grundsätzliche, sondern als taktische Entscheidung. Nachdem im März 1960 beim Massaker von Sharpeville unbewaffnete Demonstrierende erschossen worden waren und der Afrikanische Nationalkongress anschließend verboten wurde, sah Mandela zusammen mit seinen Mitstreitern einen gewaltsamen Kampf gegen die Apartheid als notwendig an. Trotz des offiziellen Banns leitete Mandela am 25. und 26. März 1961 die All-in-African National Conference in Pietermaritzburg. Bereits im Dezember 1960 hatte es in Johannesburg eine vorbereitende Versammlung gegeben. Die südafrikanische Sicherheitspolizei störte dieses Treffen, konfiszierte Dokumente und verhörte 12 Teilnehmende. Unter Berufung auf den Suppression of Communism Act verurteilte man sie. Daraufhin gründete sich der African National Action Council mit Mandela als Sekretär. An der Konferenz in Pietermaritzburg nahmen rund 1400 Delegierte aus unterschiedlichen Oppositionsgruppen teil. Mandela forderte dabei eine National Convention, eine Versammlung aller Bevölkerungsgruppen, um eine neue Verfassung zu beraten. Man beschloss außerdem, bei Nichterfüllung der Forderungen zwischen dem 29. und dem 31. Mai 1961 im ganzen Land einen Generalstreik zu organisieren. Es blieb jedoch bei einem letzten Versuch, die Regierung mit gewaltfreien Aktionen zu einer nicht-rassistischen Republik zu bewegen. Der Staat rief Kommandoeinheiten und Bürgerwehreinheiten in Alarmbereitschaft. Anschließend empfing Mandela im Geheimen Journalistinnen und Journalisten aus dem In- und Ausland und berichtete ihnen vom Scheitern dieses Vorhabens. Im Dezember 1961 übernahm Mandela die Führung des bewaffneten Flügels des Afrikanischen Nationalkongresses, des Umkhonto Wesizwe, auch Speer der Nation genannt. Zunächst beschloss diese Gruppe, Sabotageakte zu verüben, ohne Menschenleben zu gefährden. Gleichzeitig beschäftigten sich Mandela und seine Mitstreiter mit internationalen Guerillabewegungen, die den Kolonialismus bekämpften. Prozesse und Haft. Am 5. August 1962 wurde er zusammen mit dem Aktivisten Cecil Williams in der Nähe von Howick in Natal verhaftet. Man warf ihm vor, sich den Behörden entzogen und den verbotenen Afrikanischen Nationalkongress weiterhin im Untergrund angeführt zu haben. Die Festnahme geschah, nachdem er ungefähr 1,5 Jahre in Freiheit und im politischen Untergrund tätig gewesen war. In dieser Zeit trat er auch im Ausland öffentlich für den Afrikanischen Nationalkongress auf. Im Oktober desselben Jahres erhielt er eine Bannungsverfügung. Sie untersagte ihm jegliche Teilnahme an Versammlungen und verbot die Verbreitung seiner Schriften. Zu dieser Zeit entstand eine Aktionsgruppe mit dem Namen Free Mandela Committee. Sie organisierte Flugblattaktionen und plante eine Demonstration für den Tag des Prozessbeginns. Der Prozessauftakt war zunächst auf den 15. Oktober 1962 angesetzt, fand dann aber kurzfristig in Pretoria statt. Sein Verteidiger Joe Slovo durfte Johannesburg nicht verlassen. Der Justizminister verhängte vorsorglich ein Versammlungsverbot für alle Gruppen, die sich in den beiden Tagen vor Prozessbeginn mit Nelson Mandela solidarisieren wollten. Am 7. November 1962 wurde er schließlich zu einer Gesamtstrafe von 5 Jahren Gefängnis verurteilt. 3 Jahre erhielt er wegen Aufrufs zur öffentlichen Unruhe und 2 Jahre wegen Auslandsreisen ohne gültige Reisedokumente. Er verteidigte sich selbst, denn sein Verteidiger durfte nicht anwesend sein. Man begründete das Verbot damit, dass keine entlastenden Beweise vorgelegt worden seien und er sich lediglich als unschuldig bezeichnet habe. Einem Bericht zufolge soll die Central Intelligence Agency die entscheidenden Hinweise für seine Festnahme an die südafrikanischen Behörden weitergegeben haben. Nach seiner Verurteilung brachte man ihn Ende Mai 1963 auf die Gefängnisinsel Robben Island. Kurz darauf kam er jedoch wieder nach Pretoria, weil am 11. Juli die übrigen führenden Mitglieder des militärischen Flügels des Afrikanischen Nationalkongresses verhaftet worden waren. Ab dem 7. Oktober 1963 stand er dort mit 10 Mitangeklagten wegen Sabotage und Planung eines bewaffneten Kampfes vor Gericht. Am 20. April 1964 verteidigte er in einer mehrstündigen Rede die Notwendigkeit des bewaffneten Widerstands. Er argumentierte, dass die Regierung auf gewaltlose Proteste nicht eingegangen sei und stattdessen immer mehr repressive Gesetze erlassen habe. Seine Ausführungen wurden später weltweit unter dem Titel »I am prepared to die« veröffentlicht. Am 12. Juni 1964 verurteilte ihn ein Richter nach einer 8-monatigen Verhandlung zusammen mit 7 weiteren Angeklagten zu lebenslanger Haft wegen Sabotage und wegen der Planung eines bewaffneten Kampfes. Die Strafe verbrachte er zum größten Teil auf Robben Island vor Kapstadt. Ab April 1982 saß er 6 Jahre im Polsmoor-Gefängnis in Kapstadt ein und erkrankte dort 1988 an einer schweren Lungenkrankheit. Ab Dezember desselben Jahres blieb er über ein Jahr im Victor-Ferster-Gefängnis in Paarl inhaftiert. Während seiner Haft nahm er an Fernkursen teil, um in London einen juristischen Abschluss zu erwerben. Mehrfach bot die südafrikanische Regierung Gespräche an. Ab Februar 1985 lehnte er die Angebote einer Freilassung jedoch mehrmals ab, weil man dafür verlangte, dass der Afrikanische Nationalkongress auf den bewaffneten Kampf verzichtet. Inzwischen wuchs die Kampagne für seine Freilassung. Weltweit zeigten viele Menschen Solidarität. Ein großes Beispiel dafür war ein Konzert zu seinem 70. Geburtstag im Jahr 1988 in London. Im selben Jahr ehrten ihn die Vereinten Nationen mit einem Menschenrechtspreis. Allerdings setzten ihn die USA während der Präsidentschaft von Ronald Reagan gemeinsam mit anderen Vertretern des Afrikanischen Nationalkongresses auf eine Beobachtungsliste für Terrorverdächtige. Erst im Jahr 2008 wurde er unter Präsident George W. Bush davon gestrichen. Auch die britische Premierministerin Margaret Thatcher bezeichnete ihn 1987 als Terroristen. Mehrfach gab es Behauptungen, Nelson Mandela habe der südafrikanischen Kommunistischen Partei angehört. Er und der Afrikanische Nationalkongress bestritten das jedoch lange Zeit und betonten nur ihre effiziente Zusammenarbeit. Unmittelbar nach seinem Tod veröffentlichte die Südafrikanische Kommunistische Partei eine Erklärung, in der sie mitteilte, er sei 1962 Mitglied des Zentralkomitees gewesen. Immer wieder wurde auch behauptet, der Afrikanische Nationalkongress sei eine kommunistische Organisation gewesen. Solche Behauptungen kamen vor allem aus burisch-nationalistischen und ultrakonservativ-klerikalen Kreisen, etwa vom Zentrum für reformatorische und zeitgeschichtliche Studien. Unbestritten blieb die enge Kooperation zwischen dem Afrikanischen Nationalkongress und verschiedenen kommunistischen Partnern im gemeinsamen Kampf gegen die Apartheid. In einem Interview erklärte Mandela später, er habe nie der Südafrikanischen Kommunistischen Partei angehört und sei in jüngeren Jahren sogar eher antikommunistisch eingestellt gewesen. Später blieb er bei der Auffassung, dass beide Organisationen zwar zusammenarbeiteten, aber völlig unterschiedlich sein. Freilassung und das Ende der Apartheid. Nelson Mandela wurde am 11. Februar 1990 aus der Haft entlassen. Der damalige Staatspräsident Frederick de Klerk gab den Befehl. Wenige Tage zuvor hob er das Verbot des African National Congress auf. Am Tag seiner Freilassung sprach Nelson Mandela vom Balkon des Rathauses in Kapstadt. Kurz darauf hielt er eine Rede im FNB-Stadion in Johannesburg vor 120.000 Menschen. Er lud alle, die die Apartheid aufgegeben hatten, dazu ein, an einem nicht rassischen, geeinten und demokratischen Südafrika mit allgemeinen freien Wahlen und Stimmrecht für alle mitzuwirken. Diese Politik der Versöhnung hatte er bereits in der Haftzeit durch geheime Gespräche mit Vertretern des Regimes vorbereitet. Im Juli 1991 wurde Nelson Mandela einstimmig zum Präsidenten des African National Congress gewählt. In dieser Position leitete er Verhandlungen mit der Regierung über das Ende der Apartheid und eine neue vorläufige Verfassung. Im Februar 1993 entstand eine Vereinbarung über freie Wahlen und eine fünfjährige Übergangsregierung der nationalen Einheit. Nelson Mandela und Frederick de Klerk erhielten 1993 gemeinsam den Friedensnobelpreis. Am 27. April 1994 gewann der African National Congress die ersten demokratischen Wahlen in Südafrika mit absoluter Mehrheit. Am 9. Mai wählte das neu zusammengesetzte Parlament Nelson Mandela zum ersten schwarzen Präsidenten des Landes. Er führte eine Regierung, in der auch Minister der Nationalen Partei und der Inkatha Freedom Party vertreten waren. Präsident Südafrikas. Nelson Mandela wurde am 10. Mai 1994 als Präsident von Südafrika in einer Zeremonie vor den Union Buildings in Pretoria eingeführt. Es waren viele internationale Gäste anwesend. Als Staatschef leitete er die Umgestaltung des Landes weg von Apartheid und Minderheitenherrschaft. Bis Dezember 1997 war Mandela zudem Präsident des Afrikanischen Nationalkongresses. Er wurde weltweit für sein Engagement für nationale und internationale Versöhnung respektiert. Besonders aufmerksam wurde sein Auftritt bei der Rugby-Union-Weltmeisterschaft 1995 in Südafrika wahrgenommen. Er führte die Springboks in ihrem grünen Trikot zum Finale auf das Spielfeld. Rugby galt als Sport der Weißen. Und Mandela zeigte mit dieser Geste, dass auch sie Teil des neuen Südafrikas waren. Dieses Ereignis war Thema des Kinofilms Invictus – Unbezwungen aus den Vereinigten Staaten von Amerika aus dem Jahr 2009, in dem Morgan Freeman ihn spielte. Während Mandelas Regierungszeit wurden zahlreiche Gesetze aus der Zeit der Apartheid aufgehoben. Armee und Polizei entstanden neu als South African National Defence Force und South African Police Service. Kinder unter 6 Jahren sowie schwangere und stillende Mütter bekamen kostenlose Gesundheitsversorgung. 1996 wurde die primäre Gesundheitsfürsorge für alle Südafrikanerinnen und Südafrikaner kostenfrei. Im Februar 1996 begann eine von Mandela ins Leben gerufene Wahrheits- und Versöhnungskommission unter der Leitung von Desmond Tutu mit der Aufarbeitung der Verbrechen während der Apartheid. Am 22. Mai 1996 sprach Mandela im Deutschen Bundestag. Im selben Jahr trat eine neue Verfassung in Kraft. Zusätzlich erhielten Millionen Haushalte erstmals Strom- und Wasseranschlüsse und viele neue Häuser wurden gebaut. Außerdem gab es Gesetze, die eine Landreform einleiteten. Dennoch kritisierten manche Gruppen, insbesondere wegen der AIDS-Krise, dass die Änderungen nicht weit genug gingen. Andere bemängelten, dass die Gewaltverbrechen des Apartheid-Regimes nicht juristisch verfolgt wurden. Schon vor dem Machtwechsel hatte Korruption in Teilen des afrikanischen Nationalkongresses existiert und einige Politiker bereicherten sich nun auf Kosten des Staates. Mandela nannte Fidel Castro und Muammar al-Gaddafi seine Kampfgenossen. Castro hatte Freiheitsbewegungen in Angola und Namibia unterstützt und damit das Apartheid-Regime geschwächt. Am Internationalen Tag der Solidarität mit dem palästinensischen Volk, am 4. Dezember 1997 in Pretoria, setzte Mandela sich für die Rechte des palästinensischen Volkes ein. Er erklärte, Südafrikas Freiheit sei unvollständig ohne die Freiheit der Palästinenser. 1998 schickte Mandela Soldaten nach Lesotho, um einen Putschversuch gegen die demokratisch gewählte Regierung von Pakalita Mosisili zu beenden. Von 1998 bis 1999 war Mandela zudem Präsident der Bewegung der blockfreien Staaten. Im Juli 1998 feierte Mandela seinen 80. Geburtstag. Er strebte nie eine zweite Amtszeit an und hielt am 29. März 1999 seine Abschiedsrede. Danach zog er sich aus der aktiven Politik zurück. Nach der Präsidentschaft. So unbeugsam Mandela im Kampf gegen die Apartheid war, so überzeugend und charismatisch setzte er sich für die Politik von gegenseitiger Versöhnung und Vergebung ein. Sein Vermächtnis ist das Streben nach einer Welt freier und gleicher Menschen ohne Rassismus. Diese Welt soll demokratisch regiert und sozial organisiert sein. In Südafrika gelang es ihm, die Einheit der Nation zu sichern. Er erreichte den friedlichen Übergang von einer rassistischen Diktatur zu einer Demokratie, abgesichert durch eine freiheitliche und rechtsstaatliche Verfassung. Nach einer Umfrage aus dem Jahr 1997 genoss er die Anerkennung von 80% der Südafrikaner. Im Gegensatz zu vielen anderen widerstand er den Versuchungen von Macht und Geld. Er gab die politische Staatsführung ab und wurde durch sein integres Wirken in der Gefangenschaft und nach seiner Freilassung zum Vater der neuen Nation. Nach dem Ende seiner Präsidentschaft engagierte sich Mandela als weithin anerkanntes politisches und moralisches Vorbild in Südafrika und weltweit. Am 19. August 1999 gründete er die Nelson Mandela Stiftung, die die ideelle Fortsetzung seines Lebenswerks und der Geschichte der Anti-Apartheid-Bewegung verfolgt. Dort organisierte er Hilfsmaßnahmen für Menschen mit Acquired Immune Deficiency Syndrome in Südafrika, legte ein Stipendiatenprogramm für schwarze Studierende auf, bereiste große Teile der Welt und traf politische, religiöse, wirtschaftliche und kulturelle Repräsentanten sowie immer wieder auch ganz gewöhnliche Menschen. Mandela wandte sich mehrfach gegen eine militärische Intervention im Irak. Anfang 2003 hielt er Reden, in denen er George W. Bush und Tony Blair wegen ihrer Irak-Politik heftig kritisierte. 2007 gründete Mandela gemeinsam mit Desmond Tutu und weiteren weltweit bekannten ehemaligen Amtstragenden The Elders. Darin versammelten sich um die 10 ältere und angesehene Personen aus verschiedenen Kontinenten, darunter auch Mandelas Frau Graça Machel. Ziel dieser Gruppe ist es, bei der Lösung globaler Probleme zu helfen. Desmond Tutu war ihr erster Vorsitzender. Nach seinem Rücktritt im Jahr 2013 wurde er Ehrenmitglied. Nelson Mandela war ebenfalls Ehrenmitglied der Elders. Persönliches. Nelson Mandela heiratete dreimal. Aus zwei dieser Ehen gingen insgesamt 6 Kinder hervor. Seine erste Ehe mit Evelyn Ntoko Mase, einer Aktivistin des African National Congress aus Enkobo und Cousine von Walter Sisulu, wurde 1958 geschieden. Evelyn Ntoko Mase starb 2004. Zusammen hatten sie 2 Jungen und 2 Mädchen. Der Sohn Madiba Tembekile kam 1945 zur Welt und starb 1969 bei einem Autounfall. Die Tochter Makadziwe wurde 1947 geboren und starb nach 9 Monaten. Sohn Makato Levanika kam 1950 auf die Welt. Er arbeitete als Anwalt und Geschäftsmann. Er starb am 6. Januar 2005 im Alter von 54 Jahren in Johannesburg an den Folgen der Immunschwächekrankheit AIDS. Die 1954 geborene Tochter erhielt den Namen Pumla Makadziwe. Sie studierte in Amherst an der Universität von Massachusetts Soziologie und erwarb 1993 einen Doktorgrad in Anthropologie. Später hatte sie verschiedene Führungspositionen inne. 1958 heiratete Mandela Winnie Madikizela, die erste schwarze Sozialarbeiterin in Johannesburg. Sie unterstützte ihn während des Hochverratsprozesses. Während seiner langen Haft sahen sie sich nur selten. Nach politischen Spannungen trennte sich Mandela im April 1992 von Winnie Madikizela und wurde am 19. März 1996 nach 38-jähriger Ehe von ihr geschieden. Mit ihr hatte er 2 Töchter, Zenani, geboren 1959, und Zinziswa, geboren 1960 und gestorben 2020. Zenani heiratete Thumbumuzi Dlamini, einen Bruder von König Mswati III. Von Eswatini. Ihre Kinder gehören damit zur Königsfamilie von Eswatini. An seinem 80. Geburtstag, am 18. Juli 1998, ging Mandela die Ehe mit der Politikerin und Menschenrechtsaktivistin Graca Machel ein. Sie war die Witwe von Samora Machel, der zwischen 1975 und seinem Tod 1986 Präsident von Mosambik war und den African National Congress unterstützt hatte. Nelson Mandela wollte an der Eröffnungsfeier der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 am 11. Juni in Johannesburg teilnehmen. Da er großen Anteil daran hatte, dass das Turnier in Südafrika ausgetragen wurde, war ihm dies ein besonderes Anliegen. Doch am Vorabend kam seine 13-jährige Urenkelin Zenani Mandela bei einem Autounfall ums Leben. Daher sagte er seine Teilnahme kurzfristig ab. Zur Schlussfeier am 11. Juli 2010 erschien er für kurze Zeit. Dies war sein letzter Auftritt in der Öffentlichkeit. Im Juli 2011 verließ Mandela sein Haus im Johannesburger Stadtteil Houghton Estate und zog in sein Heimatdorf Kunu. In den folgenden Monaten wurde er mehrfach in Pretoria stationär behandelt. Im Juni 2013 erkrankte er lebensbedrohlich. Zahlreiche führende Politiker und der anglikanische Erzbischof besuchten ihn am Krankenbett. Jeden Tag versammelten sich viele Menschen vor dem Krankenhaus, um ihm Genesungswünsche zukommen zu lassen, zu beten und zu singen. Anfang September durfte er nach Hause zurückkehren. Dort starb Nelson Mandela am 5. Dezember 2013 im Alter von 95 Jahren im Kreis seiner Familie an einer Lungenentzündung. Präsident Zuma erklärte zu seinem Abschied, die Nation habe ihren größten Sohn verloren. Sein Tod wurde weltweit von den Medien aufgegriffen. Viele veröffentlichten Nachrufe. Barack Obama war damals Präsident der Vereinigten Staaten. und der erste Afroamerikaner in diesem Amt. Er hielt eine offizielle Gedenkrede und ließ die Flaggen auf Halbmast setzen.